Es ist das Ende der vielleicht berühmtesten Flugblattaktion der deutschen Geschichte. Am 18. Februar 1943 werfen Hans und Sophie Scholl dicht bedruckte Zettel von der Galerie der Münchner Universität herab. Darin fordern sie nicht weniger als die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Die beiden werden entdeckt. Es ist das Ende der Widerstandsgruppe der Weißen Rose, die seit 1942 Flugblätter gegen das NS-Regime verbreitet hatte. 7 Mitglieder der Gruppe werden zum Tode verurteilt. So klein und unscheinbar fliegende Zettel sind, so groß ist ihre Wirkung seit Jahrhunderten. Fliegende Zettel gibt es bereits im Mittelalter. Im Gegensatz zur Flugschrift besteht das Flugblatt nur aus einer Seite und dient mit Illustrationen und allenfalls kurzem Text als Information über aktuelle Ereignisse, vor allem für die größtenteils analphabetische Bevölkerung. Mit Erfindung des Buchdrucks werden die Flugblatttexte länger und politischer. Martin Luther entdeckt den Wert der fliegenden Blätter. Für die Reformation im Dreißigjährigen Krieg dienen sie der Propaganda. Erst mit dem Aufstieg der Zeitungen im 17. Jahrhundert verlieren sie an Bedeutung. Mit den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Besatzung erleben die fliegenden Blätter im 19. Jahrhundert neue Bedeutung. Sie dienen zur antifranzösischen Propaganda und sind in der Revolution 1848 zentrales politisches Agitationsmittel, sowohl für die Revolutionäre als auch die restaurativen Kräfte. Die Zensur im Kaiserreich lässt das politische Zettelwesen boomen und in der NS-Zeit gewinnen Handzettel und Flugblätter erneut Gewicht. Sowohl für die NS-Kriegspropaganda als auch für Regimegegner, für die sie eines der wenigen verbliebenen Mittel sind, um Menschen mit ihren Botschaften zu erreichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielt das Flugblatt zunächst kaum eine Rolle, bis in die 60er Jahre. In den Studentenunruhen wird das Flugblatt zentrales Agitationsmittel. Die Studierenden nutzen es, um die Bevölkerung aufzuklären, wie es heißt. Grafisch sind die fliegenden Zettel oft nicht besonders ansprechend, wie man im Archiv der Jugendkulturen in Berlin sehen kann.
Also wir haben ja politische Flugblätter aus den 70er Jahren. Da steht dann beispielsweise drauf, Freiheit für alle politischen Gefangenen in Chile oder auch was anderes, gemeinsam gegen Fahrpreiserhöhungen. Sind alle relativ ähnlich, also Text, 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 viele Ausrufezeichen, keine Bilder.
Das Archiv, erzählt Projektleiter Daniel Schneider, besitzt etwa 50.000 Handzettel. Zum Beispiel eine Sammlung mit Materialien aus dem Georg von Rauchhaus in Berlin.
Besetztes Haus, ist in den 70er Jahren besetzt worden, gibt es bis heute. Der Hintergrund, frühe 70er Jahre, es gab sehr viele obdachlose Jugendliche in Berlin. Und das war die Zeit der Jugendzentrumsbewegung. Und da wurden, um Orte für Jugendliche zu schaffen, auch Häuser besetzt.
Ich gehe hier nicht raus, das Rauchhaus ist unser Haus. Hier kriegt ihr uns nicht raus.
Das ist unser Haus!
Rio Reiser gibt damals ein Konzert im Rauchhaus und singt gemeinsam mit den Jugendlichen. Für die sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre wird das Flugblatt zentrales Kommunikationsmittel. In dieser Zeit setzt sich das englische Wort Flyer durch. Schon in den 60er Jahren hat die Verbindung von Popkultur und Handzettel begonnen. Konzerte und studentische Veranstaltungen wurden mit Flyern beworben. Aber die eigentliche Hochphase des Flyers beginnt Ende der 80er Jahre mit der Technokultur, wie Marc Wohlrabe, Veranstalter der Stadt nach acht Nachtleben-Konferenz, erzählt.
Das kam aus England als illegale Rave-Kultur. Das war so DIY, also do-it-yourself. Plattenspieler hinstellen, Bierkasten hinstellen, Musik von Platten abspielen, Boxen hinstellen, fertig. Und das war natürlich das Konträre zu einer Disco-Kultur, die was hermachen wollten mit tollen Läden, super tollen Lichtsystemen. Und es ging um diesen Warehouse-Style, diese Fabrik-Charm-Style, leerstehende Gebäude mit Partys zu bespielen.
Als ich in England mit dem Acid-House-Boom die illegalen Partys ausbreiten und die Polizei dagegen vorgeht, müssen die Rave-Orte geheim gehalten werden. Es beginnt die Ära des Party-Flyers, auch in Berlin, wohin die Rave-Kultur schnell überschwappt.
Die ersten Techno-Partys in Berlin, Acid-House-Partys, nach englischem Vorbild waren 87, 88. Da gab es das Wrangelschlösschen, dann war es eben das berühmte UFO als illegaler Club am Schlesischen Tor. Und das wurde alles eben mit diesen kleinen Handzettelchen beworben.
Nach dem Mauerfall explodiert die Techno-Club-Kultur in Berlin. Die Flyer werden begehrte Objekte.
Dieser kleine Zettel, da steht drauf, Raveline, WB für West-Berlin und dann eine Telefonnummer. Muss man da anrufen, dann kriegt man einen Treffpunkt gesagt, wo man hin muss, um zur Party zu kommen.
Und anders als die bewusst dilettantisch gemachten Flyer aus der Punk-Szene, werden die Techno-Flyer mit den frühen Computergrafikprogrammen oft aufwendig gestaltet. Mit dem Siegeszug der sozialen Medien erlebt die Flyer-Kultur zwar einen rapiden Niedergang, aber berühmte Clubs wie das Berghain legen immer noch Flyer aus.
Hier ist Jesus am Kreuz. Das ist so eine Mischung zwischen christlicher Ikonografie und Sadomaso-Motiven. Was beim Berghain als Club, der aus der schwulen Szene heraus entstanden ist, passt.
Trotz aller Digitalisierung, der Handzettel lebt. Und vielleicht wird aus dem einstigen Massenmedium künftig eine speziell gepflegte Kunstform, die anders als Posts in den sozialen Medien noch nach Jahrzehnten als Zeitdokumente sichtbar und sogar berührbar sind.